Ja, es ist wieder Time for Work und abseits vom Maschinenraum des Modern Workplace beschäftigen wir uns heute relativ stark mit dem Thema Mensch, denn wir haben heute zwei Protagonisten, die Tina Treppe, Prokuristin, und den Jens Schollmeier als Change Manager von der Klinik Bavaria zu Gast. Und mit denen sprechen wir mal darüber, was eigentlich Digitalisierung in einer modernen Klinik zu bedeuten hat.
Darauf freue ich mich. Und weißt du, worauf ich mich noch freue, Sandra?
Nee,
auf jeden Fall. Ich freue mich heute, mit welchem Gleichnis du heute in das Thema einführst. Und die Hörerinnen und Hörer bestimmt auch. Und deshalb sind wir jetzt alle ganz gespannt.
Wie es losgeht. Na, dann machen wir das doch direkt. Genau, also hier hört jetzt Time for Work, Klinik Bavaria, und dann Ton ab. Stellt euch vor, ihr baut ein Haus um, in dem ihr mit eurer Familie bereits drin wohnt. Bei laufendem Betrieb müsst ihr von einem Zimmer ins nächste ziehen, und wenn einer das Wasser abstellt, ja, na gut, dann wird's für alle kritisch. Und so geht es der Bavaria in Kreischer ebenso, wenn wir über das Thema Digitalisierung sprechen. Alle Maßnahmen müssen in vollem Krankenhausbetrieb durchgeführt werden. Und welche das sind, worum die Bavaria das macht und wie sie damit umgehen, darüber sprechen wir heute mit Tina und Jens. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Und schön, dass ihr die Zeit findet, mit uns zu unterhalten, eben über genau diese Themen. Und bevor wir das machen, eröffne ich mal das Podium und sage, Tina, stell dich doch mal bitte unseren Hörern und Hörerinnen vor.
Ja, also herzlich willkommen auch meinerseits. Mein Name ist Tina Treppe. Ich bin seit circa 10 Jahren hier in der Klinik Bavaria tätig, mittlerweile als Prokuristin in der Geschäftsführung, im Speziellen für verschiedene Zukunftsvisionen und unter anderem natürlich auch für unsere Vision der Digitalisierung und im Speziellen unsere B-Smart-Strategie. Und neben diesen, ja, sage ich mal, Zukunftsstrategien betreue ich natürlich auch sämtliche verschiedene operativen Themenbelange der Geschäftsführung. Und ja, komme aber eigentlich ursprünglich aus dem Bereich der Pflege und habe dann nochmal Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen studiert, und seither kann ich hier tätig sein.
Also direkt von der Basis in die Leitung. Also da gibt's bestimmt sehr viel spannende Sachen, die man auch erzählen kann. Vielen Dank, Tina. Jens, das Wort an dich.
Ja, hallo an alle Zuhörer. Mein Name ist Jens Schollmeier. Ich bin bereits seit über 15 Jahren in der Klinik Bavaria Kreischer tätig. Ich bin gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger und bin aufgrund unserer Digitalisierungsstrategie von BeSmart im Change Management angekommen und darf jetzt unsere Klinik und auch die Mitarbeitenden bei der digitalen und nachhaltigen Transformation unterstützen.
Bevor wir einsteigen in das Thema, wie ihr eure Mitarbeitenden mitnehmt und was ihr da, auch Tina sagt es schon, in Richtung BeSmart alles macht, die Klinik Bavaria in Kreischer, die Personen, die vielleicht den Podcast hören hier im näheren Umfeld von Dresden, kennen sicherlich Klinik Bavaria in Kreischer, aber was ist denn die Bavaria und was zeichnet diese denn aus?
Genau, also wir sind eine Rehabilitationsklinik und da jetzt eigentlich fast mittlerweile deutschlandweit bekannt. Wir sind relativ groß, haben zwischenzeitlich ungefähr, ja, aktuell 800 Patienten bei unserem Standort, die eben tatsächlich von der Intensivstation bis zum, ich nenne es jetzt mal, normalen Reha-Patienten reichen können. Wir haben uns da entwickelt von dem, ja, eigentlich normalen Chorpatienten, so wie es jeder kennt, ne, also nach einer Knieoperation oder ähnlichen, und sind eben wirklich da mittlerweile spezialisiert auf schwerst betroffene Patienten nach Schlaganfall, nach, ja, Polytraum, ja, nach schwersten Erkrankungen. Und wir übernehmen die Patienten dann aus den Akutkrankenhäusern, also die meistens mit einer Notaufnahme und einem Operationssaal ausgestattet sind, die man bei uns zum Beispiel vergebens sucht, und übernehmen die Patienten dann in einem relativ stabilisierten Zustand, aber sie sind meistens trotzdem schwerst betroffen. Also das heißt, von der Beatmung über Dialyse, schwersten Wundverläufen und so weiter, und können da mittlerweile auf 150 Intensivbetten blicken, und eben die restlichen Betten sind dann bei uns im Bereich der Rehabilitation zu finden.
Also ich kann das nur bestätigen als Dresdner, ja, also, oder die T4M sitzt ja auch in Dresden und ich glaube, jeder kennt hier irgendjemand, der irgendwie in der Bavaria Klinik gearbeitet hat, arbeitet. Ja, es ist ein echt großer, wichtiger Arbeitgeber, aber hat eben auch ein Renommee hier in der Region und ist eine echte Erfolgsgeschichte, wirklich eine Nachwende-Erfolgsgeschichte. Vielleicht nochmal meine Frage an Jens, ja, bei 4.000 oder 3.000 bis 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie ist da auch so, gerade mit Blick auf die Digitalisierung, wie ist da so die Struktur, was sind das für Menschen, wie weit sind die da schon, ja, wie sagt man so, wie stehen die heute zur Digitalisierung, was bringen die mit, aus welchen, wie lassen die sich einteilen, aus welchen Ländern kommen die, aus welchen Regionen, wie siehst du das?
Also die ganze Mitarbeitendenstruktur, die ist schon sehr komplex. Wir müssen das mal ein bisschen differenzierter betrachten. Zum einen ist ja die Digitalisierungsstrategie mit ganz vielen Menschen zusammen entwickelt worden. Da kann sicherlich Tina noch einen besseren Einblick geben. Aber von den Strukturen, die wir jetzt in der Klinik haben, haben wir ein enormes Spektrum an Altersdiversität zum Beispiel. Wir haben den oder die 16-jährige Auszubildende, die Studentin, bis zum über 80-jährigen Therapeuten, der hier noch angestellt ist. Und das muss man ein bisschen berücksichtigen, wenn wir jetzt das Thema Digitalisierung ansprechen, dass ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen bei vielen Mitarbeitenden dort bestehen. Die einen haben schon aufgrund ihres Alters viele Berührungspunkte mit dem Thema Digitalisierung, Computer, Handynutzung gehabt. Andere sind dort ganz weit entfernt. Und wir müssen auch berücksichtigen, dass sich ja ganz viele auch bewusst für einen sozialen Beruf ja auch damals entschieden haben, weil sie gesagt haben, ich möchte lieber mit dem Menschen arbeiten, anstatt mit einem PC. Was uns auch noch sehr ausmacht in der Klinik ist natürlich auch die kulturelle Vielfalt. Das spielt alles auch noch mit in diesen ganzen Transformationsprozess mit rein. Wir haben aktuell über 60 Nationalitäten, die bei uns in der Klinik in den unterschiedlichsten Berufsgruppen vertreten sind. Und das bringt auch Herausforderungen mit sich, nicht nur im sprachlichen Bereich, sondern auch nochmal im Bereich der digitalen Skills, die ja auch jeder mitbringt, weil wir einfach auch Kollegen haben aus anderen Ländern, für die das, was wir jetzt im Rahmen der Digitalisierung versuchen hier einzuführen, schon als Standard zum Beispiel in ihren Ländern kennen. Wie die ganze Digitalisierungsstrategie entstanden ist, da kann sicherlich Tina einen besseren Einblick geben und deshalb gebe ich das rüber.
Genau, aber vielleicht nochmal vor der Digitalisierungsstrategie, ich muss jetzt an meiner Aussprache üben, Tina, an dich nochmal die Frage, wenn wir über digital sprechen, was heißt das eigentlich in so einer Klinik? Also wie viel, wie sagt man so, Computerarbeitsplätze, Geräte gibt es da? Wo stehen eigentlich da die Server? Was sind das so für Anwendungen? Kannst du uns da so ein paar Anhaltspunkte geben? Plus, dass so unsere Hörerinnen und Hörer da so ein bisschen einen Einblick haben, ein bisschen einen Startpunkt.
Genau. Also da vielleicht zum Anfang, dass wir uns ja gerade erst in den Anfangsschuhen oder in den Kinderschuhen der Digitalisierung befinden. Aber dennoch, denke ich, sind unsere Zahlen nicht unerheblich. Wir können ungefähr auf 1600 Clients zurückziehen und wir laufen aktuell auf circa 12 physischen Servern und 300 virtuellen Servern. Ja, haben über 60 Softwareanwendungen im Haus, versuchen dort auch tatsächlich die Transformation von Eigenentwicklungen hin zu Standardsoftware zu bekommen. Also all die Dinge, die da natürlich mit reinspielen, mit zu berücksichtigen. Und ich denke, dass diese Zahlen natürlich tatsächlich noch sehr stark wachsen werden. Also wenn ich natürlich jetzt der Pflegekraft es dann künftig digital ermöglichen werde zu dokumentieren, wird sie natürlich in der Nähe des Bettes, in der Nähe des Patienten, in der Nähe des Stationsstützpunktes etc. irgendwo Clients brauchen. Demzufolge wird das auf jeden Fall die nächsten Jahre noch sehr, sehr stark wachsen müssen.
Und die Server, die laufen bei euch im Haus?
Genau, wir haben uns darauf, ja, unsere Strategie zielt darauf aus, das natürlich alles soweit hier an den Standorten abzudecken, um einfach auch eine Ausfallsicherheit zu haben. Gibt's natürlich ein Ausfallkonzept dahinter, also so dass jetzt nicht, wenn ein Serverraum da geschrottet wird, dass wir dann auf einmal dastehen. Und das ist eben das Wichtige. Wir müssen hier bewerten, dass es hier um ich sag jetzt mal, Menschenleben ganz drastisch geht. Wir müssen es ganz klar absichern, dass wir die Digitalstrukturen so aufbauen, dass eben mehrere Netze, Ausfallnetze sozusagen dahinter stehen und dass wir hier natürlich das am Standort so sicher wie möglich abdecken können. Und hinzu kommt natürlich das Thema Datenschutz, was, glaube ich, wir Deutsche alle ganz besonders lieben, dass natürlich es immer besser ist, der Herr über die eigenen Daten zu sein und zu bleiben. Es gibt auch andere Häuser, die das anders pflegen. Wir haben uns für diesen Weg entschieden und präferieren aktuell ja tatsächlich die Dinge hier vor Ort zu haben, wie sich das in Zukunft vielleicht entwickeln muss, einfach aus dem Zwang heraus, dass natürlich gewisse Softwareanwendungen, Applikationen dann ja uns in die Cloud hineinzwingen werden, ne? Muss man so sagen. Das werden wir sehen und wir beschäftigen uns da aber auch aktuell schon mit Strategien, wie wir damit umgehen und trotzdem eben unsere hohen Datenschutzgründe und unsere hohen Sicherheitsgründe da abdecken können.
Der Jens hat es ja schon angesprochen mit der Digitalisierungsstrategie. Das befindet sich ja im Rahmen dieses B-Smarts-Projekt, wie ihr das nennt, und ist ja an sich auch nur ein Baustein, den ihr mit angebt, ne? Neben auch der Nachhaltigkeit und anderen Projekten. Ne? Also ihr habt da relativ viele Projekte, die ihr euch vorgenommen habt. Und dabei jetzt konkret, B-Smart ist ja auch nicht nur ein Projekt, ne? Das sind ja auch mehrere Projekte. Kannst du das auch nochmal einordnen, wie diese Initiative zustande gekommen ist, was das für Projekte sind und dann vielleicht du oder der Jens auch nochmal benennen, welche Projekte das konkret sind? Also was macht ihr dort konkret als Beispiel?
Ja, also ich würde vielleicht mal kurz zur Entstehungsgeschichte etwas sagen und dann kann Jens gerne da mal auf die einzelnen Projekte eingehen. Also Ursprung war eigentlich, dass wir 2020, 2021 im Speziellen mit unserem Krankenhausbereich aus der politischen Schiene eben konfrontiert waren, dass wir binnen kürzester Zeit, nämlich innerhalb von 4 Jahren, in eine, ich nenne es jetzt mal, fast Volldigitalisierung im Krankenhausbereich gezwungen werden, muss man fast so sagen. Wie wir jetzt mittlerweile eruiert haben, gehörten wir vor unserem Start eben zu einer, ich sage jetzt mal, durchschnittlich digitalisierten Klinik. Es gab da nämlich zwischenzeitlich eine Erhebung von 1600 Kliniken, wo wir uns da einordnen konnten und gesehen haben, okay, wir gehören zum deutschen Durchschnitt, aber der ungefähr, ja, sage ich mal, bei einem Drittel der Anforderungspunkt liegt, so dass dort tatsächlich noch sehr viel Luft nach oben ist. Aber eben, ja, letztendlich muss man sagen, ist das ungefähr so, ja, das Maß der Dinge. Ja, aber damals eben waren wir mit dieser Herausforderung konfrontiert, haben uns dann in einem Kleinstkreis, also mit unserem Leiter IT damals noch und mit einer Kollegin von mir noch zusammengesetzt und haben uns damals diesen Kriterienkatalog, der tatsächlich sehr umfangreich vom Gesetzgeber vorgegeben war, also das ging los zum Beispiel, dass jegliche an der Behandlung beteiligte Personen künftig per Sprachsteuerung sich durch die Akte navigieren sollen und dann natürlich auch per Spracherkennung dokumentieren können. Also es war für uns damals sehr futuristisch, muss man sagen. Aber wir haben uns natürlich gefragt, wie sollen wir das in der Kürze der Zeit tatsächlich schaffen? Und sind dabei schnell drauf gekommen, dass eigentlich die digitale Transformation nicht bei der Digitalisierung aufhören wird, sondern dass das ein kompletter Wandel der Unternehmenskultur auch bedeuten wird. Denn diese Riesenprojekte können wir nur stemmen, indem wir natürlich Projektgruppen bilden, Programmarbeit leisten, alle mit ins Boot holen und eben tatsächlich ja schon von Anfang an in die Strategiefindung auch die Mitarbeiter, ich nenne es mal von der Basis, mit beteiligen, um so praxisnahe Prozesse wie möglich zu bekommen. Und das heißt, wir haben dann angefangen, sehr schnell Workshops mit Unterstützung einer Beratungsfirma auszurichten. Es war noch damals die Herausforderung, dass Covid existierte und sehr gravierend war, sodass wir uns nicht zusammentreffen konnten in einem Konferenzraum, so wie es wahrscheinlich üblich gewesen wäre. Das hieß, wir haben uns digital auf einem Whiteboard getroffen und dann da Strategiearbeit geleistet, was für alle totales Neuland war. Und alle sich erstmal zurechtfinden mussten, aber tatsächlich haben wir das echt geschafft, dann binnen kürzester Zeit eine Digitalstrategie für die Klinik zu finden. Und Dabei sind eben auch andere Projekte rausgekommen, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeitsstrategie zu finden oder eben natürlich auch, wie können wir es schaffen, weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber in unserer Branche, in unserer Region zu sein und zu bleiben. Aber eben auch, wie können wir natürlich auch unsere Qualität, unsere Leistungsqualität aufrechterhalten? Und all diese Dinge und Komponenten spielen in dieser Zukunftsstrategie ineinander, die wir jetzt für 2030 für uns ins Ziel gesetzt haben. Und eben, ja, Be Smart ist dann entstanden wegen dem B von Bavaria und eben natürlich immer welche Abkürzungen für das passende Projekt und Programm. Und ja, Jens kann ja da gerne mal ganz kurz schildern, welche Projekte da sich alles drunter subsumieren.
Frag vielleicht ganz kurz nochmal dazwischen. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, also ihr habt jetzt nicht die Vorgaben genommen, wie die damals aus dem Krankenhaus besser Prozesse gesetzt kam und habt dann gesagt, wir machen es so, sondern ihr habt mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, habt ihr euch zusammengesetzt, habt im Grunde erstmal geguckt, wo besteht hier Bedarf und wie können wir diese, wie sagt man, also welche Anwendungsszenarien wollen wir tatsächlich unterstützen? Ist das so richtig verstanden?
Ja, also wir sind tatsächlich eben wirklich erstmal aus der Vogelperspektive gekommen und haben erstmal geschaut, was braucht denn überhaupt die Klinik? Also unabhängig von diesen Herausforderungen, die uns da jetzt gestellt wurden, waren. Und die Herausforderung bei uns ist ja natürlich nochmal ganz speziell, dass wir ja sektorenübergreifend arbeiten. Das heißt, wir müssen den Krankenhausbereich abdecken, aber eben genauso auch den Reha-Bereich. Jede Klinik hat eigentlich, die jetzt nur den Krankenhausbereich abdecken muss, hat den Vorteil, dass sie wirklich nur diese Prozesse bedenken muss. Aber da gibt's ja auch ganz unterschiedliche gesetzliche Vorgaben, die dann zu berücksichtigen sind. Und das ist eigentlich eine der Herausforderungen. Und deswegen ging's da erstmal darum, warum wollen wir uns digitalisieren? Um da einfach erstmal eine gemeinsame Vision zu finden, eine gemeinsame Mission zu finden, erstmal genau gemeinsame Ziele zu finden. Was wollen wir denn überhaupt mit der Digitalisierung erreichen? Und dann sind wir danach überhaupt erstmal in die Ist-Aufnahme der Prozesse gegangen. Und dann bei der Soll-Aufnahme der Prozesse sind natürlich diese Kriterien des Gesetzgebers mit eingeflossen. Und dann durch diesen Vergleich haben wir dann erstmal eruiert, welche Prozesse müssen wir anfassen und welche Produkte könnten dann gegebenenfalls dafür auch in Frage kommen?
Das heißt, aus dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz heißt es richtig?
Richtig.
Dieses gilt, wenn ich dich richtig verstanden habe, nur für den Teil des Krankenhauses und nicht für den Teil eurer Pflegeeinrichtung. Das heißt, ihr habt euch dann nochmal den Teil für die Pflegeeinrichtung komplett auch nochmal selbstständig anschauen müssen, weil, wie du sagtest, ihr seid ja eine Nische. Na, mit den beiden Arealen, die ihr da abdeckt, und dann müssen dafür auch Lösungen gefunden werden.
Genau, also konkret gesagt keine Pflegeeinrichtung, sondern eben Rehabilitation. Dann nochmal ein Unterschied, aber die Herausforderung ist eigentlich, dass es in der Reha keine konkreten Digitalvorgaben gibt, außer die Telematik-Infrastruktur, mit der sich momentan alle rumplagen können, die momentan irgendwie zum Hausarzt oder in die Apotheke gehen. Also alle, die das kennen, ist E-Rezept oder elektronische Arbeitsunfähigkeit etc. Also das sind alles diese Themen, die gibt es halt flächendeckend. Aber wie eben momentan auch einige merken, geht das teilweise schleppend. Also ich hatte jetzt auch letztens eine Kollegin, die zu mir kam und sagte, sie musste da irgendwie viermal ex in die Apotheke laufen, weil ihr E-Rezept für die Schmerzbehandlung nicht angekommen war.
Um nochmal so eine Vorstellung zu haben, über welche Art von, wie sagt man, IT-Transformation sprechen wir denn? Geht es um neue Geräte? Geht es um neue Anwendungen? Was stand da im Fokus? Plus nochmal, dass man eine Übersicht hat.
Letzten Endes, diese Transformation wird den ganzen Arbeitsalltag neu strukturieren. Wir reden hier von neuen Geräten, also neuen Clients, mit denen die Mitarbeitenden zu tun haben werden. Wir reden hier von neuen digitalen Anwendungen, mit denen die Mitarbeitenden arbeiten werden. Wir reden aber auch von neuen Arbeitsplätzen, die geschaffen werden. Sonst haben wir zum Beispiel auf einem Pflegestützpunkt 2 PC-Arbeitsplätze. Und in Zukunft wird es dann perspektivisch möglich sein, von jedem Patientenzimmer aus zum Beispiel eine digitale Dokumentation durchzuführen oder dort auf bestimmte Daten, die für den Behandlungsprozess relevant sind, zugreifen zu können. Diese Arbeitsplätze werden dann von allen Berufsgruppen, die irgendwie mit der Patientenversorgung, mit der Patientenbehandlung zu tun haben, genutzt werden. Also müssen wir uns auch darauf fokussieren, dass die Mitarbeitenden dieser Berufsgruppen da natürlich auch darauf vorbereitet sind und gut geschult sind, um das Ganze auch effizient nutzen zu können.
Genau, was wichtig ist dabei, ist halt auch nochmal, dass wir ja nicht nur die Mitarbeiter in dem Prozess haben, sondern eben ja auch Vorbehandler, Nachbehandler. Das heißt, die Patienten kommen ja irgendwo her. Also sie sind ja schon in irgendwelchen Kliniken behandelt worden, sodass man eben diese Strecke auch mit berücksichtigen muss. Man hat die Krankenkassen, die natürlich auch irgendwo in dem Prozess mit eingebunden sind, ne? Und natürlich auch im Speziellen bei unseren Patienten, die teilweise ja sogar noch im Koma liegen, dass dann der Angehörige oder der Betreuer, der gesetzliche Betreuer in den Prozess mit eingebunden ist. Und bei uns ist dann eben tatsächlich die Herausforderung gewesen, dass wir im Speziellen ein Patientenportal, nennt man das, installieren sollen laut Gesetz, wo eben der Patient künftig es ermöglicht, sich Termine im Krankenhaus auch zu buchen oder ähnliches. Und all das war eigentlich bei uns, hatte so wenig Relevanz, weil eben einfach unsere Patienten vom Gesundheitszustand das gar nicht können. Und demzufolge musste das bei uns ganz anders gedacht werden, eher praktischer, ne, dass wir eben da eher über die Angehörigen das Themenfeld bespielen und eben in die Kommunikation treten können. Das bringt wieder Datenschutzthemen mit sich, weil wie autorisiert sich denn dann der Angehörige, dass er tatsächlich auch der Angehörige ist? Also das sind alles solche praktischen Herausforderungen dann. Und sicherlich gibt es den einen oder anderen, der jetzt auch zuhört und sagt, das ist ja ein Lacher, wo befinden die sich denn? Wir arbeiten schon seit 10 Jahren mit der digitalen Kurve etc. Aber es gibt wirklich Kliniken, die da schon weitergekommen sind. Aber ich denke, der deutsche Durchschnitt ist tatsächlich noch weniger digitalisiert. Und das ist natürlich jetzt schon sehr stark durch diese Gesetzgebung angeschoben worden. Und viele befinden sich vor der Herausforderung, vor diesen vielen Umbrüchen momentan im Gesundheitswesen, die Digitalisierung, aber eben auch das Thema Nachhaltigkeit, die Personalenge, ne, oder der Personalmangel. Also viele Kliniken wissen momentan eigentlich gar nicht mehr so richtig, wo soll ich denn nun noch anfangen? Und es kommen immer mehr Herausforderungen. Und deshalb ist das momentan so komplex für viele Häuser.
Das glaube ich ja. Wo habt ihr denn angefangen? Also wie habt ihr die Projekte priorisiert, die IT-Projekte, aber auch vielleicht darüber hinaus? Es bindet ja alles Ressourcen, ne? Die Mitarbeiter, man kann ja auch nicht alles auf einmal machen. Man kann nicht alles auf einmal auf alle loslassen. Also wie seid ihr da vorgegangen?
Tatsächlich war das am Anfang noch alles in der Theorie viel anders gedacht. Wir haben gedacht, ja, wir überladen uns nicht. Wir machen einen Schritt nach dem anderen und Projektüberlagerungen und Überschneidungen versuchen wir zu vermeiden und so weiter und so fort. Das war so die tolle Theorie, bis dann auf einmal der Vergaberechtsanwalt kam und sagte, oh, wenn ihr Fördermittel nehmt, dann müsst ihr aber jetzt sozusagen bei den Ausschreibungen die und die Projekte zusammenfassen. Und dafür braucht ihr erstmal alle Prozesse und ein Leistungsverzeichnis etc., sodass wir dann am Ende doch vor der Herausforderung standen, alle Prozesse zeitgleich aufzunehmen und eben daraus unsere Anforderungen zu erstellen, um eben dann tatsächlich dem Vergaberecht zu entsprechen. Und ich glaube, das ist dann immer so die pure Theorie, wie man es im Projektmanagement machen würde, ne? So welche Grundsätze es dann gibt und die Realität und das Einspielen von anderen Einflussfaktoren verändern dann schnell die Roadmap, wie man so schön sagt, sodass wir dann doch nochmal unseren Ablauf komplett über den Haufen schmeißen mussten. Wir haben mit dem tatsächlich gestartet, was am wenigsten Einfluss auf die grundsätzlichen Prozesse hatte. Also das war dieses Thema Patientenportal und Entlassmanagement. Das heißt, es gibt da mittlerweile Plattformen, die es ermöglicht, mit mehreren, zum Beispiel Pflegeheimen, zu kommunizieren über eine digitale Plattform, sodass man eben, wenn ich jetzt eine Patientenanfrage habe und einen Heimplatz suche, dass ich über diese Plattform einfach nur in die, wie bei Immobilien-Scout kann man fast so sagen, aber also ich stelle mein Gesuch ein und irgendjemand meldet sich dann sozusagen, der einen Platz hat. Und ja, das war sozusagen unser Erstprojekt und da zeitgleich sind wir eben in die Aufnahme aller anderen Prozesse gegangen und Es laufen momentan sehr viele Projekte parallel und natürlich auch diese Fristsetzung überhaupt zu schaffen und in diese Umsetzung zu gehen. Und das wird schon noch eine Herausforderung, wenn dann eben so viele Veränderungen in den Arbeitsalltag derjenigen einfließen wird.
Was vielleicht ganz spannend zu sagen ist, als diese ganze Ist-Prozess-Aufnahme stattgefunden hat, das war ja auf den Schultern vieler Projektleiter verteilt aus unterschiedlichen Berufsgruppen, und diese Projektleiter hatten sich immer noch Leute in ihr Team geholt, die dann nochmal die operativen Prozesse nochmal aufgenommen haben, bis ins kleinste Detail von wie wird ein Patient zum Beispiel aufgenommen, bis dahin, bis er entlassen wird, also wirklich jeden Prozess im kleinsten Detail. Und wir haben ungefähr 200 Mitarbeitenden gehabt, die im ganzen Unternehmen und an unterschiedlichen Stellen verteilt waren, die diese Prozesse für diese Projektleitung aufgenommen haben. Das zeigt bloß mal das Ausmaß, wie viele Prozesse dort auch evaluiert werden mussten in irgendeiner Art und Weise. Und da war auch ein guter Zugangspunkt für viele Leute, die vorher sehr, sehr skeptisch auch dem Thema Digitalisierung gegenüberstanden, weil die nämlich auf einmal dann gesehen haben, oh Mann, also das ist jetzt der Prozess dafür, macht der denn überhaupt noch Sinn? Ist der denn eigentlich noch so sinnvoll, oder kann man den nicht einfach auch vielleicht mal wieder ein bisschen gerade ziehen und vereinfachen in irgendeiner Art und Weise? Und das ist wahrscheinlich auch eine der Kernessenzen dieser ganzen digitalen Transformation, dass man versucht, natürlich viele Sachen zu vereinfachen, zu begradigen, zu beschleunigen, um letzten Endes den größten Nutzen aus der Digitalisierung zu bekommen und dafür zu sorgen, dass sowohl Mitarbeitende einfache Prozesse haben, anwendungsfreundliche Prozesse haben, um sich letzten Endes um das Kerngeschäft zu kümmern. Und das ist nun mal der Patient und dessen Versorgung, genauso wie einfache Prozesse im Rahmen der Nachsorge oder auch der Aufnahme. Da wollen wir letzten Endes ja irgendwo hinkommen. Und das war bei dieser Ist-Prozessaufnahme sicherlich ein Schlüsselerlebnis für viele, die einfach mal gesehen haben, mein Gott, was machen wir denn alles? Und ist denn das überhaupt noch zeitgemäß in irgendeiner Art und Weise?
Wie bekommt ihr das eigentlich, wie sagt man, wie bekommt ihr das eigentlich von der Projektorganisation her hin? Also ich nehme jetzt einfach mal mit für mich, es gibt ja mannigfaltige Herausforderungen, ne? Also angefangen damit, die IT, also ihr könnt nicht einfach so irgendwelche Cloud-Applikationen reinholen, weil die IT ist intern. Ihr habt mit ganz vielen Menschen zu tun, es ist eine sehr diverse Belegschaft, ja, sowohl vom Alter her, aber auch natürlich auch vom Umgang mit der IT her. Es ist eine Arbeit im Grunde, die im laufenden Betrieb erfolgt, ja, da kommt ja, muss ja auch noch nebenher erfolgen. Dann ganz viele Projekte, die nebenher kommen, ja, also sozusagen, wo das eine das andere ergibt, haben wir auch jetzt gelernt. Wie kriegt man das eigentlich in der Projektorganisation umgesetzt? Also bei 200, du hast ja schon gesagt, es gibt mehrere Projektleiter. Wie habt ihr das aufgesetzt? Zum einen, wie sagt man, dieses Änderungsmanagement, diesen Change, wie ist der bei euch in der Organisation aufgesetzt, dass ihr das irgendwie schafft, das zu bewältigen, ja? Also und gleichzeitig noch die Mitarbeitenden noch mitzunehmen. Wie schafft ihr das?
Also vor allem ist es erstmal wichtig, dass diese ganze Transformation, die in unserer Klinik stattfindet, natürlich von dem oberen Management irgendwo getragen wird und Rückhalt hat. Das ist vor allem sehr wichtig. Und dass natürlich dann unter betrachtet es eine gute Organisationsstruktur gibt, die alle Projekte gut begleitet und unterstützt. Dafür haben wir ein übergeordnetes Projektmanagement. Wir haben gute Projektleitung, die sich da wirklich mit viel Zeit und Hingabe diesen einzelnen Projekten widmen können, dort diese Projekte vorantreiben können, im stetigen Austausch sind, auch mit der Geschäftsführung und natürlich auch das Change Management mit meiner Seite, die natürlich versuchen, diese Themen auch wieder an die Mitarbeitenden heranzutragen. Ziel ist es dort, zu allen Projekten eine transparente Kommunikation zu schaffen, die Mitarbeitenden dort nicht zu überfordern mit den ganzen Projekten, aber natürlich immer wieder die Möglichkeiten zu geben, dort an diesen Themen mit anzudocken und auch, wenn es die Kapazitäten geben, diese auch mitzugestalten und Ideen und Inspirationen oder auch Bedenken und Sorgen natürlich mit abzurufen und diese mit aufzunehmen und zu thematisieren, ne? Damit es nicht dort noch den weiteren Widerstand gibt.
Darf ich da kurz einhaken? Wie ist der Rücklauf da? Weil du sagst, ihr gebt die Möglichkeit, Bedenken zu äußern, mitzuwirken? Habt ihr das Gefühl, das wird angenommen oder steht ihr vielleicht auch gerade erst am Anfang, ne, dass das erst anlaufen muss, bevor da etwas passiert?
Also am Anfang haben sich alle natürlich gefragt, weil auf einmal wurde, als das Thema Digitalisierung angefangen hat, wurde auf einmal transparent darüber kommuniziert. Wir haben sehr zeitig angefangen, über Vision und Zielbild zu informieren. Und das Witzige war eigentlich, dass die Leute damit gar nicht zurechtkamen am Anfang. Die
waren nicht gewohnt, ne? Ja, genau.
Die waren das nicht gewohnt, dass auf einmal über Projekte sehr, sehr zeitig im Voraus informiert wurde. Und das nur, damit man sich erstmal Gedanken machen würde. Und dann wurde auf einmal gesagt, passt auf, wir brauchen dafür und dafür eure Ideen. Wollt ihr dort nicht mitgestalten? Damit waren die Leute auch erstmal überfordert. Und das war ein sehr langer Prozess, die Leute erstmal dahin zu bekommen, dass sie sich jetzt einbringen können in solche Themen. Dass es gewünscht ist, dort in diesen Austausch zu kommen. Und dafür musste man natürlich anfangen, erstmal sich Gedanken zu machen, wie kann ich denn mit den unterschiedlichen Berufsgruppen überhaupt in Kontakt treten und dort eine Meinung und auch ein Gefühl oder auch Bedenken und Ängste aufzunehmen. Sei es jetzt, dass man angefangen hat, einfach auf die Bereiche zu gehen und gezielt die Mitarbeiter darauf anzusprechen. Ja, hast du davon gehört? Erzähl doch mal, was geht denn dir dabei durch den Kopf, wenn du das hörst? Was stellst du dir darunter vor? Das sind so diese Einzelgespräche, die einen natürlich voranbringen und erste Impulse natürlich geben. Genauso bieten wir an, dass wir über eine Videokonferenz, die in die ganzen Klinikstandorte gestrahlt wird, das Thema Digitalisierung einmal komplett aufbereiten. Also einen aktuellen Projektstatus geben, über einzelne Themen, die auch sehr operativ geprägt sind, natürlich informieren und dort einfach auch die Möglichkeit geben, schreibt eure Fragen oder eure Bedenken in den Chat, sprecht es ganz klar raus. Hier ist der IT-Leiter und gibt euch Antworten zu diesen und diesen Themen. Das bietet auch erstmal eine gute Möglichkeit, um an das Thema anzudocken. Über die unterschiedlichen Informationskanäle, sei es jetzt über das Intranet, dass dort einzelne Projekte transparent dargestellt werden und für jeden zugänglich, sei es jetzt über die Mitarbeitenden-App, dass wir dort über bestimmte Themen oder auch kleine Meilensteine berichten, sodass überall unterschwellig ein gutes Informationsangebot für die Mitarbeitenden herrscht, sodass sie sich überhaupt mit der Thematik auseinandersetzen können. Und was wir natürlich auch sehr gut versuchen, ist, die Ansprechpartner dafür zu bieten und zu präsentieren, sodass die Leute wissen, wenn ich damit ein Problem habe oder eine Frage habe, dann kann ich mich an den oder diejenige wenden. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt.
Also ich kann mich auch noch ganz gut erinnern, als ich damals gerade am Anfang dieser Strategie stand und da hatte ich eine Leitungskraft vor mir sitzen und die hat damals mir gesagt, das wird eh nichts. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. So, ne? Und ich glaube, das ist halt in manchen Unternehmen auch so, ne? Also wenn man ja, dann erstmal vor so einem Riesenprojekt steht und ich bin ja da auch ganz ehrlich, wir hatten natürlich vorher auch schon IT-Projekte, die vielleicht anders gelaufen sind und nicht so erfolgreich waren, ne? Wo man dann eben einfach im Nachgang wirklich sagen musste, okay, war das jetzt richtig, die richtige Wahl und ist es gut gelaufen oder hätte man Dinge vermeiden können? Und wir haben uns damals bewusst entschieden, dieses Programm, muss man ja ehrlich sagen, weil das sind mittlerweile über 50 bis 60 Einzelprojekte unter der Digitalstrategie bis zu 2030, bis zum Jahr 2030, sodass wir gesagt haben, wir können da nicht einfach reinspringen wie ins kalte Wasser und schauen, wie kommen wir am anderen Ufer an, sondern wir müssen für uns andere Projektstrukturen finden, um natürlich das erfolgreich zu bewältigen. Und ja, das hat dann eben ganz schnell dazu geführt, dass wir eben die Kommunikation verändert haben, dass wir die Projektteams verändert haben, dass wir eben nicht nur die Fachleute und die Leitungskräfte mit reingeholt haben, sondern eben unser Vorgehen völlig verändert haben. Und das war für viele so, hä, was passiert denn jetzt hier? Und meint ihr das jetzt ernst? Und okay, was ziehen die das jetzt wirklich bis zum Schluss durch? Und ich glaube,
sehr disruptiv, ne? Sehr gut.
Ja, so mittlerweile ist eben wirklich so bei vielen eben angekommen, ey, das ist wirklich da eine Strategie, die verfolgen die schon seit längerem und es geht schon echt so erste Schritte voran und erste Projekte sind umgesetzt und es wird regelmäßig kommuniziert und ich glaube, das ist eben so wichtig, dass die Leute da auch das Gefühl bekommen, ich kann dem Ganzen vertrauen und es geht voran und es wird auch verfolgt und es verläuft sich nicht irgendwann im Sand und somit wirken die natürlich auch besser mit und agieren auch, ne, und unterstützen das viel besser, als wenn die natürlich denken, naja, wer weiß, mal schauen, wie der
Projekt da oben wieder macht. Ne?
Ja, genau.
Wie zufrieden seid ihr denn mit dem, was ihr bisher geleistet habt? Also gibt es nochmal eine Evaluierung oder soll es die geben in irgendeiner Form, wo ihr euch nochmal messen könnt?
Genau, diese Reifegradmessung, die wir vorhin schon ansprachen, die wird es nochmal geben über die ganze Kliniklandschaft. Das ist jetzt zeitlich nochmal nach hinten verschoben worden durch den Gesetzgeber. Der Gesetzgeber war da sportlicher unterwegs. Eigentlich sollte das jetzt schon im Jahr 2023 passieren. Das wurde eben aufgrund der Tatsache, dass das doch alles etwas schleppender verlief, eben nach hinten geschoben. Und es wird jetzt im Jahr 2024 sozusagen nochmal durchgeführt, sodass wir dann schauen können, erstens, wie haben wir uns natürlich bis zu dem Zeitpunkt entwickelt und wie haben wir uns auch vielleicht im Vergleich zu anderen Kliniken, die unsere Struktur ähnlich sind und im Allgemeinen eben dahingehend entwickelt. Sind wir schnell genug? Sind wir, ja, sag ich mal, eher vielleicht langsamer gewesen? Natürlich hat jetzt erstmal sehr, sehr viel Zeit diese ganze Vorbereitung in Anspruch genommen. Also die Aufnahme der Prozesse, die Leistungsverzeichnisse erstellen, alles für die Vergaben vorzubereiten, dass der Vergabeprozess an sich ja auch, ne, sodass man eben da oft auch mit der Frage konfrontiert war, na, wann geht's nun endlich mal los? Genau. Wann ist nun endlich dieses erste Projekt? Weil eben gerade die Kommunikation sich auch verschoben hat und früher es eher so war, man hat kurz bevor es eingeführt wird, hat man informiert. So. Und dann war natürlich der Zeitraum zwischen Info und Umsetzung recht kurz. Jetzt haben wir natürlich schon angefangen, schon ganz, ganz zeitig zu informieren und die Leute warten halt alle drauf und sagen, naja, Mensch, es muss doch jetzt endlich mal was kommen und passieren, ne? Und das ist eben schon alleine eine Veränderung, um den Auge mal zu zeigen, wie viel Vorbereitung eigentlich auch wirklich notwendig ist, um solche Projekte auch erfolgreich durchzuführen und dass es eben nicht bloß mal schnell gedacht ist, so, jetzt überlegen wir uns heute was und übermorgen gehen wir in die Umsetzung, sondern dass da ja echt eine erhebliche Planungsphase auch dazu gebraucht wird.
Gibt's da auch schon ein bisschen eine Rückmeldung von Seiten der Mitarbeitenden? Mensch, wir merken, hier passiert was, oder wo er auch merkt, dass so eine veränderte Kultur, die aus so einem Digitalisierungsprojekt herauskommt, ne, wo er jetzt mit einem anders kommuniziert, dass das auch so sonst auf die Kultur, wie sagt man, der Zusammenarbeit dann nochmal weiter wirkt. Also spürt er da schon was, dass da so ein bisschen neuer Wind drin ist?
Also spannend war ja, dass man über das Thema Vision gar nicht so den Zugang erhalten hat zu den Mitarbeitenden. Viel spannender wurde es eigentlich, als wir dann so ein bisschen mehr an das operative Geschäft dann andocken konnten. Ich denke da zum Beispiel an den Demoraum, den wir eingerichtet hatten. Wir machen uns natürlich Gedanken, welche Clients perspektivisch im Patientenzimmer sehr gut nutzbar sind. Und da hatten wir einige Teststellungen und da kamen dann einige aus dem Projekt auf die Idee, wollen wir die nicht mal in einem Patientenzimmer aufbauen? Und da haben wir uns eine leere Station rausgesucht, haben uns dort ein Patientenzimmer zurechtgemacht mit Patientenbett und allem anderen drum und dran, haben dort eine Teststellung mit installiert und dann hatten wir dann die Idee, Mensch, lass uns doch einfach mal ein paar Leute einladen und denen zeigen wir das und gucken mal, was die zu diesem Gerät einfach sagen, direktes Feedback. Und dann hatten wir dann einfach wie so interne Produktvorstellungen dann in einem Patientenzimmer gemacht und dann ging das auf einmal los. Dann waren auf einmal die Leute nicht mit einer Vision konfrontiert, sondern hatten ein reales Setting, was sie wiedererkannt haben und ein reales Gerät, auch wenn da noch nicht mal eine digitale Anwendung direkt draufgespielt war, aber die hatten auf einmal etwas, was sie anfassen konnten. Das konnten sie bewegen, konnten bestimmte Szenen mal durchspielen und dann ging das auf einmal los. Ach Mensch, das müsste ja höhenverstellbar sein und diese Ablage, die wäre vielleicht sinnvoller. Das ist vielleicht nicht so gut, weil das drückt mir bei der Dokumentation zum Beispiel dann in die in die Handgelenke. Dann kam wieder jemand anders und meinte so, ach Mensch, wenn ich das zoomen könnte, wäre das toll, dann müsste ich keine Brille mehr verwenden. Mensch, wenn der Arm hier schwenkbar wäre, dann könnte ich mir das zum Arbeitsplatz am Patienten drehen, könnte dort vielleicht auf das und das und das zugreifen und das würde meinen Arbeitsalltag natürlich vereinfachen. Und solche Momente sind natürlich, gerade wenn wir jetzt hier noch über die Konzepte reden, viel wichtiger, weil zum einen kriegen wir eine Stimmung gut mit, zum anderen können wir ein direktes Feedback natürlich aufnehmen und das mit einfließen lassen noch in das Konzept und in die Projekte. Und zum anderen akquirieren wir natürlich dadurch auch viele Leute, die später dann ein wichtiger Ansprechpartner sein werden für uns, wenn wir dann bestimmte Sachen einführen. Genauso auch das Thema Key-User, über die wir natürlich auch darüber akquirieren können, ne? Genauso machen wir uns natürlich Gedanken, wenn jetzt die Leute dort in so einem Demoraum sind und sagen, ah, mit dem PC habe ich gar nichts am Hut. Also fängst du auf einmal an, dir Gedanken darüber zu machen, wie kannst du die Mitarbeiter überhaupt mit dem PC wieder fit machen? Daraus sind zum Beispiel Fort- und Weiterbildungen entstanden, zum Beispiel ein Workshop, den wir anbieten, der nennt sich Start Smart. Und der wurde auch schon voriges Jahr begonnen. Wir konnten voriges Jahr über 24 dieser Workshops anbieten, um überhaupt digitale Kompetenzen für die Mitarbeitenden beginnen zu schulen, diese auszubauen, sodass sie einfach von ihren Skills her schon auf die digitale Transformation und das, was die Anforderungen vielleicht in 1-2 Jahren dann sind an ihre Berufsgruppe, dass sie darauf vorbereitet sind. Und so baut sich natürlich das Commitment auch peu am peu immer weiter aus. Das geht so weit, dass wir neue Projekte ja natürlich auch akquirieren. Also die entstehen zum Beispiel auch aus dieser ganzen Projektarbeit. Aktuell haben wir eine Teststellung zum Beispiel auf dem Intensivbereich, wo Mitarbeitende über einen Testzeitraum einfach mal schauen können, wie das wäre, wenn man sich über Single Sign-On am PC anmelden kann. Und das tut ein Bereich, ein kompletter Stationsbereich für uns jetzt zu testen, gibt uns ein Feedback, was kommt gut, was kommt nicht so gut. Und das hilft uns natürlich in der ganzen Projektarbeit deutlich weiter, ne? Und das hat natürlich auch zur Folge, wenn wir jetzt über das eine Projekt reden, also was ist zum Beispiel, also die Anmeldung über einen Token am PC, was wären denn noch für geile, also wenn ich so sagen kann, was wären denn noch für tolle Funktionen, die dieser Token zum Beispiel übernehmen können? Und daraus ist jetzt ein neues Projekt entstanden, wo wir natürlich wieder die Mitarbeitenden mit einbeziehen und denen die Frage angeben, was würde euch denn noch nützen bei der ganzen Sache?
Ich finde das total toll, dir zuzuhören, Jens. Also wenn du über das Thema Change sprichst, sprudelst du quasi für Energie und für Sachen, die dich begeistern. Also allgemein finde ich das sehr, sehr beeindruckend. Zum einen auch, wie ihr vorgegangen seid oder wie ihr vorgeht, wie ihr angefangen habt. Natürlich ist viel zu tun, das kann ich mir vorstellen. Und viele, viele parallele Sachen. Es müssen Mitarbeitende mitgenommen werden. Dann muss die IT koordiniert werden. Dann muss die Projekte koordiniert werden. Also das kann ich mir vorstellen, dass da wirklich, ja, viel Musik drin ist in dem Ganzen. Und eine letzte Frage, bevor wir zum Abschluss kommen, an euch beide. Wenn ihr euch vielleicht was wünschen könntet für die Zukunft in Richtung Digitalisierung, was wäre das jetzt mal so ins Blaue gesprochen?
Ja, also ich würde mir da echt wünschen, dass da, ich sage jetzt mal, nicht immer nur die Sektoren einzeln betrachtet werden, ne? Also wie wir es vorhin schon angesprochen haben, also nicht bloß für das Krankenhaus gedacht wird, sondern eben, wie geht denn dann der Prozess auch weiter, ne? Also wie kann ich eben auch zum Beispiel die Rehabilitation mit einbeziehen? Wie kann ich den Hausarzt mit einbeziehen? Ich glaube, jeder, der zum Beispiel ein traumatisches Ereignis erlebt hat und in diese Situation der Behandlung gekommen ist, möchte nicht stetig irgendwie die Dinge neu erzählen müssen etc., sondern eben, wie kann man eben sicherstellen, dass eben diese Dinge auch immer weitergeleitet werden. Und ich denke, es gibt schon echt gute Ansätze, aber eben so dieses wirklich, ja, flächendeckende Denken für den Patienten, ne? Also, dass der Patient, wie man so schön oft im Gesundheitswesen sagt, der Patient steht im Mittelpunkt, dass das tatsächlich auch gelebt wird und eben da die Prozesse sich daran orientieren und nicht an der Häuser- oder Klinikgrenze enden, sondern eben wie kann es dann auch weitergehen und wie können auch andere noch einbezogen werden. Und im Speziellen zum Beispiel bei uns ist es ja auch so, dass eben natürlich auch die Finanzierung für den Reha-Bereich eben auch sichergestellt ist, ne? Dass wir da vielleicht auch auf Förderprogramme zurückgreifen könnten. Das würde es, denke ich, da auch für solche Häuser wie uns eben schon erleichtern.
Würde ich mir wünschen im Rahmen der Digitalisierung für die Zukunft. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass, also ich schaue da sehr operativ drauf, dass es weniger die Sätze fallen, das haben wir immer schon gemacht, sondern dass die Leute mehr das Potenzial erkennen, was dahinter schlummert. Weil letzten Endes, es gibt so viele technische und digitale Anwendungen heutzutage, die einem die Arbeit tatsächlich erleichtern und einem so viel Zeit auch ersparen können. Und das ist letzten Endes doch irgendwo das Ziel, dass wir alle, je nach Profession, uns doch um unsere Patienten, um die Angehörigen kümmern können, dafür die Zeit haben und das Ganze drumherum, das so gut wie möglich und so einfach wie möglich gestaltet wird. Und diese Offenheit, sich darauf einzulassen, das würde ich mir einfach noch viel mehr auch von den Mitarbeitenden wünschen, dass man natürlich über Bedenken und so weiter redet offen. Das ist steht für mich außer Frage. Diese Offenheit dafür, für diese Veränderung, das würde ich mir in Zukunft noch mehr wünschen, weil das Potenzial ist einfach enorm, um dort die beste Versorgung für die Patienten zu ermöglichen und ein gutes Zeitmanagement für die Mitarbeitenden zu bekommen.
Sehr schön, ein sehr, sehr schönes Schlusswort und sehr, sehr schönes Plädoyer und denke, das können wir auch so stehen lassen. Dann bleibt uns nur zu sagen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit, für die vielen wunderbaren Einblicke in die Digitalisierung eines Klinikalltags, wie es eben bei euch gerade ansteht und gelebt wird. Und ja, auch, ich wiederhole mich, viele Parallelen zu Unternehmen, die wahrscheinlich noch nicht mal so weit sind wie ihr und sich die Digitalisierung trotzdem auf die Fahne geschrieben haben. Also nochmal vielen Dank an dich, Tina.
Gerne.
Für deine Zeit. Und an dich, Jens.
Sehr gerne.
Dann bleibt mir nur zu sagen, viel Erfolg für eure Initiativen, dass die sich so weitergehen, wie ihr euch das vorstellt und die Menschen da auch, dass ihr die gut mitgenommen bekommen. Und ich glaube, das wird auch so passieren, je nachdem, wie ich es gehört habe. Also nochmal vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Also ich frage mich ja, wie viele Herausforderungen man bei so einem Change-Einführungsprojekt überhaupt noch haben kann. Also wir sprechen hier von ganz, ganz vielen Faktoren, die auf dieses Projekt einwirken, sei es vom Gesetzgeber her, von den Menschen her, sei es von der IT her. Also Wahnsinn, was die Bavaria dort alles beachten muss, oder? Boah. Wie ist dein Gefühl?
Ich bin in Ehrfurcht erstarrt, ja. Auch nochmal vom Thema her, ne? Die fangen mit einem IT-Projekt an und es geht dann weiter in ein Kulturprojekt und ein Nachhaltigkeitsprojekt. Also das hat nochmal schön gezeigt, wie die Dinge auch zusammenhängen, ja. Und das jetzt einfach mal zu starten und aus dem laufenden Betrieb heraus, das ist, also ich habe da einen riesen Respekt davor und habe da auch, glaube ich, auch für mich auch eine Menge mitgenommen.
Ja, ich auch. Ja, und ich glaube aber auch, so wie ich schon gesagt habe, die gehen schon einen guten Weg. Die haben das gut im Griff. Sie haben ein richtiges Vorgehen in meinen Augen gewählt, eben da mit den Prozessen anzufangen und das jetzt Schritt für Schritt einzuführen. Ich glaube, es ist viel, aber es klingt sehr, sehr durchdacht.
Also und sie bringen einen richtig frischen Wind in den Klinikbetrieb.
Oh,
das finde ich nochmal klasse, ja, wenn man so dran denkt, die traditionellen Hierarchien und dann wird mit einmal offen kommuniziert. Ich glaube, das kann man nicht hoch genug schätzen.
Das ist richtig. Ja, lasst uns doch gerne mal, wenn ihr Meinungen habt zu diesem Thema, zu diesem Podcast, lasst sie doch gerne uns einmal zukommen über irgendeinen Weg, also sei es über unsere E-Mail-Adresse timeforwork@transformation.de oder über LinkedIn. Oder wenn ihr uns mal auf der Straße trefft, gebt uns einfach mal eine Meinung. Das würde uns sehr interessieren. Ansonsten, den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Unsere Kontaktdaten habt ihr. Und ansonsten freuen wir uns, sagen Dankeschön fürs Hören, freuen uns aufs nächste Mal. Und dann bis später.